Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. Heute widmen wir uns einem psychologischen Phänomen, das tatsächlich viele Menschen betrifft, aber oft unterschätzt wird, dem Impostor-Syndrom. Das Gefühl, trotz offensichtlicher Erfolge nicht gut genug zu sein oder vielleicht sogar als Hochstapler entlarvt zu werden. Und das kann enorm belastend sein. Um darüber zu sprechen, habe ich heute einen besonderen Gast eingeladen, Dr. Fabio Ibrahim von der Helmut-Schmidt-Universität, der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er forscht und lehrt zu Themen der differenziellen Psychologie und Diagnostik, Militär- und Polizeipsychologie sowie Mensch-Maschine-Interaktion und kann uns zu dem Thema spannende Einblicke geben. Hallo Fabio, schön, dass du heute da bist.
Hallo Franzi, ja, vielen Dank für die Einladung.
Fabio, bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich ganz kurz mal auf deine Vita schauen, und zwar ein bisschen mehr, als ich das gerade schon gemacht habe, weil ich sie zum einen natürlich super spannend finde, aber zum anderen auch überzeugt davon bin, dass dein Weg für viele angehende Psychologen und Psychologen irgendwie völlig unbekannt ist. Erzähl uns daher bitte mal kurz, was machst du als Psychologe bei der Bundeswehr?
Ja, sehr gerne. Also es ist so, ich bin aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiteroffizier an der Helmut-Schmidt-Uni tätig. Genau, und da habe ich eigentlich zwei große Fokuspunkte. Das ist einmal das sogenannte Tandem-Projekt. Da geht es um die Senkung der Abbrecherquote in den MINT-Fächern. Das ist das eine. Und das andere ist Forschung. Und Forschung ist bei mir grob eingeteilt in Psychometrie und da gerade das Imposterphänomen. Andererseits auch militär- und polizeipsychologische Fragestellungen, also von, ja, ich sag mal, Gefährdungsbeurteilung im Polizeikontext über Taktik, also Close Quarters Battle, genau, bis hin zu, ja, ich sag mal, Stress- und Resilienz-Aspekte. Und der letzte Teil, forschungstechnisch, der ist im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion, also Mensch und AR, VR oder Mensch und AI. Das ist so ein aktuelles Thema, was wir uns gerade angucken.
Okay, also super spannend. Und ich glaube, zu dem Thema könnte man wahrscheinlich irgendwie eine eigene Folge machen, weil es ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber wir wollen jetzt mal tatsächlich inhaltlich loslegen und uns mit dem Imposter-Syndrom beschäftigen. Also Fabio, du kommst um eine Definition nicht herum. Was genau versteht man darunter und warum sind denn so viele Menschen davon betroffen?
Ja, also eine ganz einfache Definition zum Imposter-Phänomen. Es handelt sich um sehr erfolgreiche Personen, die Probleme haben, diese Erfolge zu internalisieren und deswegen fühlen sie sich als Hochstapler.
Mhm. Also sie sagen quasi, alles das, was sie erfolgreich macht, damit haben sie selber nichts zu tun gehabt, sondern das war Glück oder Zufall oder wie ist das genau?
Genau. Also so kann man es interpretieren. Also es sind so, ja, vielleicht so ein Beispiel, auch so aus der Schulzeit, wir kennen ja alle irgendwie so ein bisschen den Strebertypen oder die Strebertypin, jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber da haben wir alle jemanden im Kopf. Und wenn man diese Person nach der Klausur fragen würde, und wie ist es gelaufen, dann würde die sagen, boah, keine Ahnung, ist nicht gut gelaufen. So, ist das jetzt Virtual Signaling? Also macht die Person das sozusagen, um bescheiden zu sein, oder meint sie das wirklich? Und es gibt sicher Leute, die wirklich denken, obwohl sie in allen vorigen Klausuren immer gute Leistung gebracht haben, dass diesmal nichts wurde. Und das beschreibt das ganz gut. Also das sind Leute, die wirklich kontinuierlich gute Leistung zeigen, aber nie das Gefühl haben, selbstwirksam zu sein, nie das Gefühl haben oder seltenst das Gefühl haben, jetzt gute Leistung gebracht zu haben, sondern immer zweifeln. Mhm. Die internalisieren das nicht. Ne?
Okay, verstanden. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt kein besonders, ich sag mal, altes Phänomen in der Psychologie. Kannst du ungefähr mal einordnen, seit wann das Syndrom bekannt ist und wie sich die Forschung dazu entwickelt hat?
Ja, gute Frage. Also es ging los, das war so in den 70ern. Also die Entwicklerin des ganzen Konstrukts, das ist Clarns gewesen. Und die hat das Phänomen das erste Mal entdeckt, als sie, so Therapiesitzungen in Frauengruppen gemacht hat. Mhm. Und da ist ihr aufgefallen, dass da viele dabei waren, die wirklich, ja, die viel gerissen haben, also die sehr erfolgreich waren. Aber trotzdem, wenn sie ehrlich mitgeteilt haben, wie selbstwirksam sich fühlen, sie sagten, dass sie das Gefühl haben, das eigentlich nicht verdient zu haben. Das eigentlich nur bekommen zu haben, weil sie Glück hatten oder eigentlich nur, weil sie besonders sympathisch sind oder weil andere ihnen wohlwollend gegenüber sind. Und da ging die Forschung los. Clarns hat dann auch das erste Buch geschrieben Dann ging es so in den 80er, 90ern langsam mit Zitationen los. Dann hat sie auch das Instrument formuliert und so nahm das alles eigentlich seinen Lauf von da an bis heute. Und heute ist das Phänomen immer noch nicht so breit, aber es gibt schon einige Leute, die es kennen und es wird auch in der, ja, ich sag mal so Pop-Science, Literatur, so Psychologie heute und so weiter, da wird das mittlerweile auch thematisiert und ja, wird bekannter.
Okay, also genau, das spricht dafür, dass es auch bekannter wird. Jetzt hast du aber gerade gesagt, sie hat das vor allen Dingen in einer Selbsthilfegruppe oder Therapiegruppe für Frauen entdeckt. Gibt es denn da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, in der Wahrnehmung oder in der ja tatsächlichen, im tatsächlichen Leiden?
Ja, sehr, sehr gute Frage, weil das ist ein Thema, was bis heute nicht abschließend geklärt ist. Also es gibt einige Artikel, die sich genau darum drehen, also dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen. Da gibt es sogar eine Meta-Analyse, die das nochmal beleuchtet, weil es mittlerweile echt einige Artikel gibt. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt einen Unterschied dahingehend, dass Frauen etwas mehr betroffen sind. Also Frauen weisen in der Mitte eine höhere Imposter-Tendenz auf. Und das kann man auch so ein bisschen damit begründen, wenn man sich überlegt, okay, das Phänomen hängt mit Neurotizismus zusammen. Und Frauen sind beispielsweise auch in der Regel etwas neurotizistischer. Mhm. Also über dieses Triangulieren bekommt man da auch diese Unterschiede erklärt. Guckt man sich das Ganze jetzt aber so ein bisschen genauer an, also betrachtet man das IP nicht nur als eine Skala, sondern guckt sich das Konstrukt multidimensional an, dann sieht man, dass auf Facettenebene quasi Frauen ein bisschen anderer Impostertyp sind als Männer. Also das ist ganz interessant. Ja.
Okay, erklär mal, was ist denn ein bisschen anderer, also wir haben über Impostertypen ja noch gar nicht gesprochen, was ist denn ein bisschen anderer Impostertyp, wenn du es jetzt mal direkt meiner Frauen vergleichend aufstellst?
Ja, genau, das ist, also grundsätzlich, das Imposterphänomen ist ein Konstrukt, was aus verschiedenen Facetten besteht. Mhm. Und also eine Facette wäre zum Beispiel der Imposter-Cycle, nennen wir das. Das ist so ein Zyklus, der beschrieben wird, dass Leute aufgrund einer Leistungsanforderung zur Prokrastination oder Präkrastination tendieren, was letztlich zu sehr, sehr hohem Arbeitseinsatz führt. Und der Erfolg, der daraus resultiert, der wird sozusagen dann external auf diese Arbeit attribuiert. Das wäre jetzt eine Facette. Es gibt aber noch andere. Nichtsdestotrotz, das Konstrukt multidimensional. Und wenn man sich jetzt diese verschiedenen Facetten anguckt und die bei Männern und Frauen miteinander vergleicht, dann sieht man, dass die auf Facettenebene unterschiedlich sind. Kumuliert man das aber auf die Gesamtebene, also auf die Gesamtskala, fallen die Unterschiede nicht so groß aus. Mhm. Was kann man daraus schließen? Es macht Sinn, dieses Konstrukt multidimensional zu betrachten, auch psychometrisch dann, ne?
Okay, verstanden. Und jetzt hast du eine Facette schon angesprochen. Mit Neurotizismus kannst du vielleicht noch ein paar andere benennen.
Ja, genau. Also Clarence hat ja verschiedenste Facetten formuliert. Eine zum Beispiel ist, das hat sie genannt, Supermann oder Superfrau-Ambition. Und da geht es darum, dass Imposter zum Beispiel dazu tendieren, also die haben sehr, sehr hohe Erwartungen von sich, aber gleichzeitig dürfen sie oder haben sie von sich diese Erwartung, dass sie diese Leistung ohne großen Einsatz zeigen müssen. Also das sind Leute, die sagen, ja, wenn ich mich sehr stark bemüht habe, dann zählt die Leistung nicht.
Ja, okay.
Dann ist es so ein bisschen erschlichen quasi. Das wäre zum Beispiel eine weitere. Ne?
Also so ein bisschen die Idee, ich habe jetzt irgendwie mir ein hohes Ziel gesetzt und ich arbeite ganz viel dafür, dass ich das erreiche. Aber wenn ich es erreicht habe, dann habe ich es nicht erreicht, weil ich gut genug war, sondern weil ich viel zu viel gearbeitet habe. Richtig?
Genau, das fasst perfekt zusammen. Also Fleiß wird sozusagen negativ bewertet. Ne?
Mhm, verstanden, okay. Boah, das ist ja auch schwierig irgendwann, ne? Und bei schwierig möchte ich gleich mal sozusagen überleiten. Jetzt haben wir über verschiedene Facetten gesprochen, die quasi einen Einfluss nehmen. Aber was für psychologische Prozesse genau stecken denn, also ja hinter diesem Gefühl im Grunde ja ein Betrüger zu sein oder nicht gut genug zu sein, obwohl man ja objektiv Erfolge messen kann?
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, auch Franzi, jetzt an deine Hörer, wenn die Bock auf das Thema haben, das sind genau die Fragen, die es immer noch gilt zu beantworten. Ne?
Ein Aufruf also für Forschungsfragen. Ich habe das verstanden und sende das an dieser Stelle nochmal sehr deutlich. sind tolle Themen für Abschlussarbeiten, Leute. Okay.
Genau, so ist es, ja. Also ist echt ein spannendes Feld, weil das ist auch, da kann man sagen, da gibt es noch viel zu tun. Es gibt natürlich einige Hypothesen. Ich kann ja mal so ein bisschen, so ein bisschen was aufschlüsseln, was es so gibt. Aber es gibt auch noch viel, viel blinde Flecken. Genau, also eine Idee, die früh aufkam bei der Imposterforschung, war sozusagen der Milieuaufstieg. Also man kennt ja, vielleicht kennen auch deine Hörer diese Theorie von Bourdieu, hier die feinen Unterschiede. Es gibt verschiedene Milieus, ne? Und früher war es halt so, ja, man war in seinem Milieu und da ist man eigentlich auch nicht rausgekommen. Und mittlerweile ist die soziale Mobilität höher. Und viele schaffen es dann auch, diese Strukturen zu durchbrechen und von einem Milieu ins andere zu wachsen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Und jetzt auch aus Sicht von Bourdieu ist das ganz interessant, weil trotzdem dieses Milieu, in dem man aufgewachsen ist, das ist das Selbstverständnis, was man auch mitbringt. Also man hat so, ja, ich sag mal, Bourdieu hat ja im Prinzip gesagt, man hat, was man mag, weil man mag, was man hat. Ne? Und
deshalb ist er auch Soziologe, so, ja, weil er solche Sätze sagt.
Genau, deswegen ist er Soziologe. Ne? Aber es ist auch ganz spannend, aus psychologischer Perspektive sich das anzugucken, weil das stimmt. Man nimmt das alles mit und das ist in gewisser Weise veränderbar, aber trotzdem hat man einfach so ein gewisses Selbstverständnis. Und wenn man sich jetzt hochbewegt, also ich mache mal ein plastisches Beispiel, keine Ahnung, man kommt aus einer Handwerkerfamilie, ja, und auf einmal landet man bei EY und ist jetzt in der Unternehmensberatung und ist dann irgendwie auf dem Sprung vom Manager zum Partner oder so. Und dann hängt man halt nur noch in diesen, oder jetzt übertrieben gesagt, wenn man ist viel in den Kreisen unterwegs, wo viel Geld auch ist und wo ein gewisser Habitus normal ist. Der ist aber nicht der Habitus, den man inhärent mitbringt. Und vielleicht hat man dadurch das Gefühl, man ist zwar erfolgreich, man gehört ja aber eigentlich nicht hin. Und irgendwann werde ich auffliegen. Irgendwann fällt das auf, dass ich eigentlich nicht hierher gehöre. Auch wenn das implizit ist, das schwingt halt mit. Und das ist so eine Erklärung zur Entstehung von Imposter-Tendenzen zum Beispiel. Ja.
Okay, jetzt hast du quasi eine erste Erklärung geliefert. Oder eine mögliche. Bei ganz vielen solcher Phänomene ist es ja so, dass immer in die Kindheit geschaut wird und geguckt, ob es da auch Ursachen gibt. Gibt es imposterspezifisch auch dazu Studien, dass man sagt, ja, da sind sozusagen von den Eltern oder irgendwie im Freundeskreis passt ja irgendwie auch zum Milieu natürlich und Eltern auch, aber sozusagen ganz spezifische Erziehungsdinge oder so vielleicht auch noch Grundlage und Ausschlag für, dass jemand Imposter-Syndrom entwickelt?
Ja, genau. Das ist, du sprichst es genau an. Also das ist ein zweiter Erklärungsstrang, zu dem auch schon geforscht wurde. Da gibt es schon ein bisschen was. Und da gibt es eigentlich zwei Dinge, die relevant sind. Das ist einmal ist es sozusagen die Parentification. Und das ist, dass ein Kind die Rolle eines Elternteils früh einnimmt. Beispiel alleinerziehende Mutter, der Papa ist weg, der ältere Sohn rutscht früh in die Rolle, mehr Verantwortung zu übernehmen und die Mutter behandelt ihn natürlich jetzt nicht als Partner, dann sind wir wieder bei Freud, sondern nimmt so ein bisschen die Rolle ein des Elternteils und das Kind muss dann oder entwickelt schnell so eine etwas erwachsenere Fassade. Und die führt dann dazu, dass dieses Gefühl der Inauthentizität dann auch ins Erwachsenenalter mitgenommen wird. Das ist sozusagen auch eine Erklärung. Eine andere aus der Kindheit, die ist auch schon psychometrisch ganz gut validiert, ist die Parental Overprotection. Also dass sozusagen eine Überfürsorge auch dazu führen kann, dass die Personen Imposter-Tendenzen entwickeln, was wahrscheinlich insbesondere mit dieser Angst vom Misserfolg dann zusammenhängen. Mhm. Also, dass die Personen dann Angst haben, diese Erwartungen und so weiter nicht erfüllen zu können. Ja.
Okay, verstehe. Dann lass uns aber jetzt mal, nachdem wir sozusagen ziemlich viel auf Herkunft geschaut haben, woher kann es kommen, was gibt es für Unterschiede zwischen Männern und Frauen, lass uns mal bitte einmal auf Konsequenzen gucken. Also, weil das bleibt ja sozusagen nicht konsequenzlos, wenn man eben wirklich unter Imposter leidet, im Berufsleben, aber kann ich mir vorstellen, auch im Privatleben. Was kannst du darüber erzählen?
Ja, genau. Also Konsequenzen. Grundsätzlich muss man sagen, dass Imposter-Tendenzen, Imposter-Gefühl wird es auch synonym genannt, oder man kann auch sagen, Imposter-Ängste, da steckt es schon am meisten drin, dass das natürlich ein psychischer Belastungsfaktor ist. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Person, nehmen wir wieder das Beispiel EY und Senior Manager, trotzdem dieses Gefühl, okay, vielleicht fliege ich irgendwann auf, ich gehöre nicht hin. Das ist natürlich eine kontinuierliche Drucksituation, die sich dann auch über die Zeit bemerkbar macht. Ne? Und deswegen gibt es Korrelationen von Imposter-Tendenzen mit Burnout, Perfektionismus, negativ mit Selbstwirksamkeitserwartung. Also dieses ganze Gespann zeigt einfach, dass es, es ist kein klinisches Konstrukt, jetzt irgendwie ICD-11 oder so, aber es hängt damit zusammen und das sollte man berücksichtigen. Also es ist erstmal für die psychische Gesundheit, für die Resilienz ein negativer Faktor. Ne?
Verstanden. Dann bleibt aber natürlich die Frage, was kann man denn tun, um es irgendwie, ja, vielleicht sogar zu überwinden, aber zumindest abzuschwächen. Das ist ja vor allen Dingen jetzt auch bei, ich sag mal, therapeutischem oder Coaching-Hintergrund eine ganz, ganz wesentliche Frage. Ne? Gibt es schon evaluierte Maßnahmen, wie man damit besser umgehen kann?
Genau, also das ist auch eine Kernfrage. Auch gerade so Interventionsstudien, da fehlt es einfach noch. Es gibt welche und die machen auch Sinn. Eine wichtige Sache ist das Mindset. Das Mindset, das haben wir auch mit untersucht, hängt mit dem IP zusammen. Und es gibt dieses Konstrukt des Growth Mindsets und das beschreibt ganz einfach, dass Leute, die ein Growth Mindset haben, die glauben daran, die sind davon überzeugt, dass Intelligenz und Fähigkeiten veränderbar sind. Mhm. Personen mit einem Fixed Mindset, die sind davon überzeugt, dass Intelligenz und Fähigkeiten unveränderbar sind. Das hat enorme Konsequenzen. Es ist ein echt gewichtiges Konstrukt. Es ist eines der wenigen Konstrukte, die in so High-Class-Journals wie Nature und so publiziert wurden. Das ist sowieso für die Psychologen schwer. Aber das ist damit reingekommen, weil es zeigt sich einfach, wenn ich ein Fixed Mindset habe, dann habe ich das Problem, angenommen, ich habe ein Fixed Mindset, Intelligenzfähigkeiten sind unveränderbar. Ich sitze in einer Mathe-Vorlesung, schnallt's nicht direkt, dann denke ich natürlich als erste Konsequenz, okay, ich bin zu blöd. Und ich werde es auch nicht schnallen. Ich bringe einfach diese genetische. Genau, ich werde es nie schnallen. Ich bringe es nicht mit. Personen mit einem Growth Mindset, die gehen anders mit Fehlern um. Die nehmen den Fehler, okay, jetzt kann ich es noch nicht, aber ich habe ein plastisches neuronales Netzwerk in meiner Birne. Das heißt, durch Training, durch den richtigen Input kann ich mich so verändern, dass ich es kann. Ich kann es lernen. Und das macht enormen Unterschied. Und das ist auch so ein Aspekt, der deswegen wichtig fürs IP ist, weil Imposter haben Angst vor Misserfolg, genau aus dieser Konsequenz, dass sie denken, dann aufzufliegen und dann irgendwie das Soziale, was sie sich aufgebaut haben, dann runtergestuft wird. Aber darum geht's ja gar nicht. Fehler zu machen gehört dazu. Daran kann ich wachsen und wenn man diese Erkenntnis den Leuten mitgibt, dann wäre denen schon sehr viel geholfen, das würde diese Tendenzen reduzieren und das zeigt auch die Forschung, Mindset-Intervention beispielsweise wirken bei Impostern. Ne?
Okay, also daran zu arbeiten, zu erkennen, dass man eben viel Einfluss darauf hat, wie wirksam man ist an der Stelle. Ne? Das kommt natürlich wahrscheinlich dann auch, wenn er selbst in Wirksamkeitserwartung kommt, dann noch zusätzlich dazu. Kannst du vielleicht eine konkrete Maßnahme nennen? Fällt dir eine ein? Mit der Frage überfalle ich dich jetzt natürlich so ein bisschen, aber
gerne.
Um es einfach noch verständlicher zu machen, wie man sich selbst helfen kann. Weil ich kann mir vorstellen, also mir geht zumindest immer so, wenn ich mich mit der Thematik beschäftige, dann denke ich ganz oft, also so ein bisschen davon kann ich irgendwie bei mir selber oder irgendwie auch bei vielen Freunden schon erkennen. Und dann muss es ja nicht sozusagen direkt ganz, ganz schlimm sein. Aber gerade wenn man so diesen kleinen Aspekt hat, hast du da vielleicht einfach eine gute Idee, wie man sich selbst coachen kann an der Stelle?
Ja, also was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn man sich ehrlich mal mit anderen darüber austauscht. Weil, so Franzi, du hast es jetzt schon gesagt, das ist nichts super Seltenes, sondern es gibt wirklich viele Leute, die zumindest, also ich sag mal Lebenszeitprävalenz, also mal in Phasen ihres Lebens mehr Impostergefühle haben. Und deswegen ist das Phänomen auch ganz interessant zu beforschen, weil wenn man das den Leuten erklärt, viele sagen, ah ja, das kenne ich. Oder sagen so, ah, das habe ich auch. Ja. Und dieses Offenlegen, das hilft einem selber schon, weil man dann alles wieder so ein bisschen in Perspektive rücken kann. Ja, und vielleicht so ein bisschen sich zu fokussieren, Imposter-Tendenzen, Angst vor Misserfolg, sich wirklich zu fragen, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Also jetzt zum Beispiel bei dem Podcast, den wir hier durchführen, ja, wenn ich jetzt irgendwie hohe Imposter-Tendenzen hätte, dann würde ich mir vielleicht denken, oh nein, was ist, wenn ich das jetzt nicht gut mache und so und was, ja, dann hinterher denkt Franzi, ich kann das eigentlich gar nicht, ich habe das alles nicht verdient und so. Aber wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, ja, ist, was soll passieren? Also letztlich, im schlimmsten Fall wird das Ding hier nicht gesendet. Und dann quatscht man darüber. Also ich glaube, so dieses typische, ja, einfach mal Konsequenzen ausmalen, was das Schlimmste ist, was passieren gibt, diese Frage, die kann einen dann schon ein bisschen wieder davon wegbringen, ja.
Okay, also ich fasse mal zusammen, reden hilft immer. Also auch mal diese, ja, die Angst oder was auch immer einfach mal aufzeigen und sagen, sag mal, oder vielleicht auch mal vergleichen zu fragen, sag mal, wie viel Aufwand begehst du denn für das und das und das Ziel? Und sich mal bewusst machen, was eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann. Und häufig ist es gar nicht so schlimm, ne?
Genau. Okay. Das ist meistens, also, ne, ja.
Ja, genau. Nicht nur häufig, sondern allermeistens ist es gar nicht das Allerschlimmste, was passieren kann. Oder das Allerschlimmste ist ziemlich gar nicht so schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Was mich jetzt natürlich aber noch interessiert, ist, was hat dich denn dazu gebracht, dich überhaupt mit der Thematik zu beschäftigen? Also irgendwie, ne, die persönliche Note, warum hast du dich jetzt intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt? Wie kamst du dazu? Und hast du, neben dem, was du gerade schon gesagt hast, auch für dich persönlich so besondere Erkenntnisse aus deiner Forschung mitgenommen, die dich in deinem Alltag vielleicht auch verändert haben?
Ach, okay, das ist, also vielleicht, wie ich dazu gekommen bin, das ist einfacher zu beantworten. Das war damals im Studium, da habe ich nebenbei in so einem Startup gearbeitet und der Chef, der hat dann irgendwann gesagt, jo, ich bin jetzt 2 Monate in Neuseeland, aber ich gebe dir jetzt mal eine Aufgabe, baue mal einen Kurs, der Selbstwert erhöht. Ich so, okay. Und da habe ich recherchiert und darüber bin ich zufällig darauf gestoßen, so Imposter-Phänomen, habe ich da auch das erste Mal gehört und fand das dann einfach spannend so, weil das machte für mich Sinn, das kannte ich auch so aus der Schule, dass es Leute gibt, die irgendwie so drauf sind und dann habe ich mir das Buch von Clanz geholt und mir das durchgelesen und da habe ich dann gesehen, dass der Fragebogen da drin war von ihr und wie gesagt, da war ich schon im Studium und da hatten wir auch Diagnostik schon und so und habe ich gesehen, dass er eindimensional war und dachte mir so, hey, wieso denn? Das macht doch viel mehr Sinn. Es gibt sechs so Kernelemente. Das wäre doch cool, wenn das multidimensional wäre. Genau, und dann war das quasi meine Idee für die Bachelorarbeit und so ging es dann los. Ne?
Cool.
Mit der Kiste.
Cool. Sehr, sehr schön. Und persönliche Erfahrung? Oder ja, persönliches, was du quasi für deinen Alltag mitgenommen hast?
Boah.
Einfach mal machen.
ja, ich glaube. Ich glaube schon. Also ich glaube, für mich persönlich ist so ganz wichtig, also ich glaube, ganz vielen Leuten fehlt die Erfahrung, Misserfolg einfach zu haben. Weil das versucht man immer mit aller Macht abzuwenden. Also diese Kontingenzerfahrung zwischen ich mache irgendwas und habe Erfolg und ich mache irgendwas nicht und habe da Misserfolg, fehlt vielen. Auch in der Schule, ich meine, inflationäres System und so. Und es ist wichtig, diese Misserfolgserfahrung als auch die Erfolgserfahrung zu machen. Das führt zum Kontingenzerleben und das führt halt dazu, Selbstwirksamkeit zu erleben. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich glaube, einfach Fehler aktiv auch suchen. Daran lernt man, daran wächst man. Das ist schon in Ordnung. Ne? Das habe ich mitgenommen, ja.
Cool. Jetzt sind wir quasi auch gleich am Ende der Folge. Und du hast uns schon gesagt, was du mitgenommen hast und im Grunde auch schon so einen kleinen Tipp gegeben. Aber keine Psych-Knowledge-Folge endet ohne ein, was sind die 3 wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Gespräch heute kurz zusammengefasst? Und da du ja auch bei der Bundeswehr bist, glaube ich, fällt dir das nicht schwer, kurz, knapp und präzise mal für unsere Zuhörenden nochmal die 3 wichtigsten Dinge zu nennen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die wichtigsten Dinge sind bei Imposter-Gefühlen, die akzeptieren. Das ist normal. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Dann das, was ich angesprochen habe, also dieses Growth Mindset aufbauen, sich mit Neuroplastizität beschäftigen. Wir können uns verändern, egal in welchem Alter. Und eine Sache, und da sind wir wieder so ganz klassisch psychologisch, ist einfach mitteilen. Also auch über dieses Inauthentizitätserleben mit anderen sprechen.
Okay. Ja. Genau. Auch wenn das letzte Wort jetzt schwierig war, die drei Punkte kaufe ich auf jeden Fall. Fabio, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst, für deine Zeit und auch für die wertvollen Einblicke, die du gegeben hast.
Danke dir.
Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall in der Forschung weiterhin alles Gute und fleißig weiter gute Gefühle und wenig Imposter. Tschüss.
Danke dir, Franzi. Mach's gut. Ciao.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für diese Folge von PsychKnowledge. Und falls ihr eigene Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Alles Liebe und bis bald bei PsychKnowledge.